alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Unser Scheich sind 160.000 Fans.
Wir sind jetzt die Fußballvereine, die neuen Yachten.
Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht quasi wirklich, wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, Rudi, das wäre doch eigentlich was für dich.
Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft.
So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder?
Was war denn das ein Hellgruf?
Ich mag es sehr, wenn das Ganze wieder zu einer Regelmäßigkeit wird, denn das ist ein bisschen wie diese kleine heile Insel, in der ich mit wunderbaren Menschen darüber sprechen kann, was den Fußball ferner von den Ergebnissen, ferner von den Statistiken, ferner von dem, über das jeder spricht, für mich zu etwas Besonderem macht. Mein Name ist Nico Beckspin, das ist Schöner Neuer Fußball und die drei Musketiere sind wieder an meiner Seite. Und ich habe mir gedacht, wir müssen mal, nachdem wir ja immer senden und selten über das Empfangen reden, wollte ich von euch dreimal hören, Tommy, was ist eigentlich so das letzte Feedback, was du so auf Schöner Neuer Fußball, auch auf das Mini-Comeback, auf die Situation, in der wir es finden, dass du bekommen hast? Was sagen die Menschen in deinem Umkreis, in deinem Umfeld, in deiner Fanbase über Schöner Neuer Fußball?
Naja, also Fanbase ist natürlich der völlig falsche Begriff in dem Zusammenhang, weil das sind keine Fans, vor allem, weil sie mit mir aktiv zusammen Fußball spielen. Da ist es schwer, Fan zu sein.
Harte Kritiker.
Ja, genau, meine härtesten Kritiker. Ich war am Montag beim Fußballtraining und da hat mir mein lieber Mannschaftskollege Richard auf die Schulter geklopft und hat gesagt, diese Folge zur Frauen-Euro, die war super. Und dann hat er aber auch noch gesagt, und übrigens dieser Take mit Bayern München, dass die es nicht mal schaffen, da das Stadion voll zu kriegen und wenn es irgendwie auf eigene Kosten ist, da bin ich voll deiner Meinung, das ist das eigentliche Problem. So, und da habe ich dann zu ihm gesagt, zu ihm Gang, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen neben mir stand, meinte, ja, sage ich auch immer, finde ich auch. Und dann meinte ich so, naja gut, klar, habe ich ja auch im Podcast gesagt, ist ja klar, dass ich das auch sage. Und dann waren wir alle kurz verwirrt und haben Fußball gespielt. Also, kurze Antwort, die Folge über den Fußball der Frauen, die kam gut an.
Es freut mich sehr, Kai, du bist ja so in der Höhle des Löwen eigentlich, wenn wir uns hier manchmal so aufs dünne Eis begeben und mit unserem gefährlichen Halbwissen flexen, wenn es um Zahlen, Statistiken, Ausrichtungen, Bewegungen rund um unseren Lieblingssport Fußball geht. Kriegst du Feedback aus der bösen Welt der Vermarkter, der Verkäufer des Sports, die dieses Format hören und es vielleicht sogar lieben, genau dafür, weil du da bist und die Stimme von ihnen bist?
Vielleicht habe ich schon Feedback bekommen. Vielleicht. Ist auch mal was missglückt hier in der Folge.
Aber wir sind immer noch da.
Aber wir leben noch. Also, aber Grüße gehen raus, also an alle Hörer dieses Podcasts. Ich liebe euch.
Das ist dieses Gras, das über Dinge wächst, über das wir hier gerade sprechen. Ihr könnt es quasi wachsen hören.
Aber Konstantin, das, also, du mit der journalistischen, chronistischen Pflicht hier bei uns in der Runde. Eigentlich fehlt uns doch irgendwie so ein Tool, womit wir in der Lage sind, mit der Community, mit diesen Massen an Menschen, die uns folgen, auch mal so richtig eins zu werden und mit denen in den Dialog zu kommen. Du als der Journalist hier, hast du da Quellen, also läuft das schon, funktioniert das, kriegst du Feedback, mit dem wir arbeiten können oder hast du eine Idee?
Boah, was für eine schäbige Brücke, Nico.
Eventuell habe ich die, ganz genau, ja. Super Überleitung. Wir schicken eventuell Nico nochmal in den Moderationskurs an der Volkshochschule Hamburg. Nee, passt.
Leute, schreibt in die Kommentare, schickt mal Feedback, wie euch diese Überleitung gefallen hat. Nur wo, Konstantin, das ist die Frage.
Also es gibt natürlich den klassischen Weg, das wären meine DMs, wobei ich da Wichtigeres zu tun habe normalerweise, aber ihr könnt auch gerne weiter einschicken, was ihr so von Schöner Neuer Fußball haltet oder auch von unserer Diskussion der vorangegangenen Folge, ob wir das Intro ändern sollten. Da übrigens die Quintessenz war, Intro auf keinen Fall ändern. Finger weg davon, ansonsten gibt's Haue. Es gibt jetzt aber auch eine neue Möglichkeit eventuell, dass man uns Feedback geben kann, eben abseits meiner DMs oder der Spotify-Kommentarfunktion. Und zwar stehen wir jetzt zur Abstimmung. Ja, das ist quasi wie auf einem Parteitag, nur mit weniger Bier. Und zwar gibt's Campfire FM als Plattform. Die haben sich dem Ganzen so ein Stück weit verschrieben, eben eine Community zu schaffen oder auch eine Möglichkeit, so einen Resonanzkörper zu schaffen für Podcasts, weil es eben nicht ganz so einfach ist, jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin dann zum Beispiel eine bestimmte Stelle im Podcast zu kommentieren oder konkret mal Feedback zu geben oder vielleicht auch mit anderen Hörerinnen und Hörern eines Podcasts sich zu connecten, die dann auch vielleicht sagen, genau das ist das Ding, was ich jede Woche oder jede zweite Woche oder in unserem Fall zwischen zwei und alle acht Wochen mal höre. Und bei Campfire, das werden wir auch in die Shownotes reinpacken, das könnt ihr dann sicherlich bei uns auch in unseren einzelnen Insta-Story-Feeds finden. Bei Campfire stehen wir jetzt zur Abstimmung, das heißt, wir brauchen 100 Stimmen, Nico, 100 Stimmen. Wenn wir die erhalten, dann sind wir ab sofort auf der App unterwegs und dann kann man eben anfangen, unseren Podcast dort auch zu kommentieren. Wir können darüber dann weiter unsere Community pflegen. Also wer Bock darauf hat, zu sagen, yo, wir sollten ab sofort schön neuer Fußball auch auf der App finden und dann dort kommentieren, gerne abstimmen. Link geht in die Shownotes und dann eben auch noch über die Feeds rein.
100 Stimmen.
Ja.
Das bedeutet ja, wir hätten mehr Votes als Hörer dann. Ist das richtig?
Na, ich habe eher anders gerechnet. Das ist ja im Prinzip bei dir einmal ein Posting in deiner Hertha-Bubble und dann haben wir die voll.
Eben. Reiß dich mal
dann
zusammen.
Ist halt noch ein, dann ist es halt noch ein Hertha-Podcast. Gut.
Dann wollt ihr unter Herthas Gnaden quasi da bei Campfire stattfinden.
Okay, ja, wir machen alles.
Ja, das ist überhaupt also ehrlicherweise, kein Problem. Aber ich finde ja, und das muss man ja mal sagen, ich finde das ja schon schön. Das ist ja so ein Podcast-Tool, das gestartet ist. Das ist ein Kreis, wo sie punktuell Formate hinterherholen, die da mit dabei sind. Dass wir so früh mit dabei sein dürfen, ist natürlich auch eine Ehre. Zeigt, wie qualitativ hochwertig dieses Format ist und auf was für ein Niveau wir uns hier bewegen, dass wir so gesehen werden. Natürlich von unserer treuen Ägide, die uns folgt, die uns täglich hört, aber auch da draußen von Menschen, die gar nicht so vielleicht wissen, was es ist. Vielleicht ist es die Ästhetik des Formates. Vielleicht sind es aber auch die eigentlichen kleinen Features innerhalb dieser Podcast-Folgen, die es so besonders machen. Wo wir beim Quiz wären, Kai.
Ja, das ist die große Überleitungsschule heute.
Du hast was vorbereitet. Ich mache nur Überleitung heute, nichts anderes.
Ich habe aber nur was Kleines vorbereitet, nämlich wir machen mal Rate My Team auf Basis von den Sponsoren, die ich euch vorlese. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt von unten nach oben mit 5, 6 Beispielen die Sponsoring-Pyramide hoch. Und ich möchte von euch hören, um welchen Verein es sich handelt. Und wir machen mal eins im Test und wenn euch das zu langweilig ist, dann reden wir über zweite Liga.
Das ist so richtig Sport 5.
Ich wollte gerade sagen, welcher Sport 5-Praktikant hat sich das ausgedacht nach 7 Espresso?
Also, Shoutout, ich habe das gerade im Podcast Pfosten rettet gehört. Finde ich übrigens sensationell, kannte ich vorher nicht. Also, die haben das genau gespielt. Am Beispiel Jahn Regensburg, Klammer auf, das mache ich jetzt nicht. Ja, aber Klammer zu. Ich fange mal an. Also wir bewegen uns in der unteren Sponsoring-Pyramide und ich sage euch mal Beispiele. Fang mal an. McDonald's, Hafenbar, Camp David.
Rot-Weiß Essen.
United Autoglas. Genau, ist kurzer Spoiler, es handelt sich um einen Bundesligisten.
Okay.
Genau, wir gehen weiter nach oben. Wir haben hier noch die Scholz-Konditorei, wahnsinnig guter Bäcker, also bockstark. Ruderküchen, wir gehen weiter nach oben. Die Ampelmann GmbH.
Fortuna Düsseldorf, nee, Erstligist, sagst du, ne?
Erstligist. So, wir sind jetzt schon in der mittleren Partnerebene. Radio 1 RBB.
Oh, Union Berlin.
So, und das, Raisin.
Ich hätte es schon bei Ampelmann wissen können.
Ja, also ich fand es auch ein bisschen gedacht, zu einfach. Bei
Meckes, also, weißt du, wer hat Meckes als Sponsor?
Aber ja, warte mal, Camp David, das ist doch einfach nur der persönliche Ausrüster von Dirk Zingler, oder?
Nee, von Dieter Bohlen.
Aber krass ist McDonald's und Monster in einer, also das ist ja...
Cholesterinspiegel relativ schwierig.
Ja,
aber
mehr Zielgruppe Berlin-Marzahn oder so kann es ja gar nicht sein eigentlich.
Aber darf ich da nochmal ganz kurz, Kai, darf ich da nochmal kurz die legendäre Nina Hagen aus der Vereinshymne zitieren? Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union, Eisern Union.
Also mit einem Blick auf deren Partnernetzwerk kann ich das nicht bestätigen. Also schöne Grüße nach Köpenick, aber... wir gehen zum zweiten Verein. Wir befinden uns auch in der ersten oder zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, der wäre jetzt zu einfach. Little Cow Cookies. Megacard. Harry der Bäcker. AIDA. Sparda Bank.
AIDA.
Nicht schlecht.
Ja, weil die einzige mit Hafen sind, oder?
Na, Kiel gibt es auch noch.
Nee, die sind noch beim TRW. Ich war schon vor AIDA.
Ich finde auch immer gut, dass am unteren Ende der Sponsorenpyramide klingt das immer so, als wären diese Unternehmensnamen ausgedacht, und die gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Die schreibt man auch immer auf die Webseite.
Ja,
und vor allem in der unteren Hälfte dieser Sponsoren sind auch das Name-Dropping hier relevant für deren Return on Invest, würde ich sagen.
Ja, voll. Das hat sich jetzt schon gelohnt, das
Eben. Die 5000 Euro für die Bande.
Ich wusste nicht, dass du so bockstark bist, Nico. Also wir hätten hier auf jeden Fall auch noch den Wildpark Lüneburger Heide gehabt. Der wäre natürlich verdächtig geworden. Gut, Grand Elysée Hamburg wäre einfach gewesen. Also da wären noch ein paar Schätze gekommen. Ja, Plan International und Helm. Also ich wüsste, also mal gucken, ob ihr den Ärmel erkannt hättet.
Plan hätte ich gewusst. Hab ja gerade
Okay, du bist ja auch,
gemacht.
Du hast ja was gemacht, aber also das nicht schlecht. Komm, dann machen wir noch eine letzte Runde und dann gehen wir rein. Wir bewegen uns wieder von unten nach oben und fangen an mit Brigitte B.'s Küchenkultur.
Nein, das ist ChatGPT gewesen, das gibt's nicht.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Also wirklich überhaupt nicht. Wir haben ja noch den SV Hammer. Top-Sponsor. So, wir gehen weiter mit Elektro-Dietz. Wir gehen weiter mit, das kann ich nicht vorlesen, das ist grenzwertig. Okay. Wir gehen weiter mit Gölz-Paletten, sehr starker Sponsor. So, wir kommen übrigens schon in die höhere Ebene.
Sind wir Zweite oder Erste Liga?
Wir sind in der zweiten Liga. Wir sind jetzt schon, ich bleib nochmal, in der Exklusivpartner-Ebene. Mhm. Also schon im Prinzip die zweit- respektive dritthöchste. Kaffee 24, Wasgau, Vereinigte Lohnsteuerhilfe.
Klingt alles nach Fortuna Düsseldorf.
Wir kommen auf den Ärmel, das ist falsch. Lakalut, Zahnpflege. Ärmelsponsor, Freunde, Ärmel.
Preußen-Münster.
Nein.
Keine Ahnung.
Elversberg.
Wir sind, ja, jetzt baue ich nämlich meine wunderbare Brücke. Ausrüster, Kastore.
Da muss der Kaiserslautern.
FC Kaiserslautern.
Kaiserslautern.
Oh, Hauptsponsor Novoline. Oh,
Novoline. Aber sag mal, ist Novoline nicht auch einfach diese Spielautomaten-Klitsche? Ja.
Ey, ist das ein geiler, ist das nicht ein geiler Partner? Ich finde,
also ich finde, es gibt
popkulturell, entschuldige bitte, Tommy, dann das du sofort, aber popkulturell, also gerade wenn du Hip-Hop-affin bist, ist Novoline, also Shoutout an Karate Andi, also ist doch Novoline so ein geiler Partner.
Also und ich finde, Chilo es gibt nur, wenn ich mir einen aus der Spielsuchthölle aussuchen dürfte, müsste, ja, dann würde ich mir aber hier, wie heißen die denn? Merkur? Diese Sonne?
Ja, Gauselmann. Also die Merkur-Arena von, ist das nicht Fortuna?
Sonne, ja, Fortuna, diese Sonne ist ja wohl ikonisch. Also das ist ja wohl geil. Aber dieses Novoline sieht ja auch einfach wirklich nur aus wie so ein Trucker auf der Raststätte, der da sitzt. Also ein bisschen, wie heißt mein Lieblingsspieler? Marlon Ritter. Das, auf seinen Körper passt das sehr gut.
Stark. Nur ausgeteilt heute.
Also Marlon Ritter. Also können wir mal über Marlon Ritter sprechen?
Ja, los.
Ist mir scheißegal.
Gehört er zu dieser legendären Ritterbrut? Da gibt es doch auch
nein,
so
einen. Das geht zu weit. Aber Marlon Ritter, ich meine, das ist ja eigentlich so ein Kreisliga-Kicker. Ne? Also in allen Belangen. unglaublich
unfair. Der ist der Inbegriff, das ist der Inbegriff von, okay, das hätte ich auch geschafft.
Ja, genau. Also sein Hemd spannt genauso wie meins. Er ist eigentlich im Grunde auch immer so einer, der den Ball nochmal wegschießt, der hier nochmal so ein bisschen hinfallen lässt, um Rot zu provozieren. Er ist der Inbegriff dieses Spielers, den du liebst, wenn er für dich spielt und den du hasst, wenn er gegen dich spielt. Das einmal ganz kurz Shoutout an Marlon Ritter, liebe Grüße. Bestimmt ein guter Kerl, wie alle am Ende.
Aber wir graben jetzt ja eh schon auch durch deinen Quiz. Vielen Dank mal für diese hervorragende Darbietung, denn ich muss wirklich sagen, das war ganz interessant. Ja, schon ein bisschen an der zweiten Liga rum und man kann ja mal schon mal betonen, wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen mehr darüber sprechen. Und nein, wir werden nicht anfangen, Aufsteiger und Absteiger zu tippen, sondern so ein kleines bisschen Gedanken kreisen lassen zu dem, was da passiert, weil ja zumindest einer oder 25% dieser Runde maßgeblich ihr Nervenkostüm an diese Liga knüpfen werden in den kommenden 12 Monaten. Aber vorher gibt es so ein paar Dinge, die wir klären müssen. Und der kommen gleich zu dir, Tommy. Erstmal die Frage an dich, Kai. Der Vereinsname Spielvereinigung Greuther Fürth, magst du den eigentlich?
Nein.
Also sollte man eigentlich dagegen vorgehen, oder?
Ja, sollte man. Ja, das Shoutout nach Fürth. Ich finde schon, dass das ein relativ toller Verein ist und jeder kennt auch Vestenbergs Greuth. Aber wenn ich irgendwie meinem Bauchgefühl irgendwie oder meinem Bauch Rechnung tragen würde, dann mag ich den Namen Spielvereinigung Fürth mehr als Spielvereinigung Greuther Fürth. Sorry to say.
Weil man an der Stelle natürlich aber betonen muss, Greuther Fürth, die Fusion hat ja dazu geführt, dass der Verein zwischendurch ja, glaube ich, sogar gerettet wurde. Vestenbergs Greuth ist der Verein, der Bayern München einmal 1-0 geschlagen hat, kurz vor der Fusion. Und so Vereinsnamen aus dem Gedächtnis und aus dem Verein zu löschen, ist ja auch eine Sache, die schon auch tragisch ist. Trotzdem scheint es eine offizielle Petition zu geben, Kai, um sich von dem Greuther zu trennen.
Ja, also so mein Verständnis. Ich glaube, Konstantin kann da gerne reingehen, weil er ist, glaube ich, noch kundiger in dem Thema als ich. Aber treuer Kicker Daily-Hörer haben es schon heute gehört. Es gibt eine Petition es gibt schon eine länger laufende Kampagne von Greuther Fürth-Mitgliedern, die gerne wieder auf den alten Namen zurück möchten, nämlich Spielvereinigung Fürth, wenn ich es richtig auf der Pfanne habe. So hießen sie, bis sie in den 90ern, glaube ich, dank einer Fusion mit Vestenbergs Greuth unter der Führung von Helmut Hack damals zur Spielvereinigung Greuther Fürth zusammengefasst wurden. Jetzt will man wieder auf den Namen Spielvereinigung Fürth zurück. Und hat das Ganze meines Wissens letzte Woche nochmal öffentlich gemacht, dass man das zur Abstimmung stellen möchte, 2026 auf der Mitgliederversammlung. Und wenn ich richtig informiert bin, hat die Geschäftsführung und das Präsidium von Greuther Fürth gesagt, sie sind eigentlich eher auf dem Standpunkt, dass sie das behalten wollen, den bestehenden Namen, auch aus Respekt, glaube ich, ein Stück weit zu dieser, was kreiert wurde zusammen mit Vestenbergs Greuth, aber sie würden sich dem Votum beugen. Und das finde ich irgendwie so ganz interessant, also weil du hast jetzt hier auf einmal Mitglieder, die über Namen und damit ja natürlich auch über Logo und Kommunikation von dem Verein abstimmen würden. Konstantin, habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Gut zusammengefasst, genau. Also es gibt ja unter eingefleischten Fürth-Fans zumindest schon länger die Bewegung, dass wenn jemand sagt, es ist Greuther Fürth, weil es hatte sich der Name Greuther Fürth auch im allgemeinen Sprachduktus eingeprägt, sagen viele, nee, nenn es nicht Greuther Fürth, wenn dann Spielvereinigung Fürth, aber bitte nicht Greuther Fürth sagen oder eben den vollständigen Namen, aber auf keinen Fall Greuther Fürth, also Fans, die jetzt hier eingefleischt sind und da einen gewissen Wert drauf legen, sagen das schon lange, auch eben zum Beispiel Sportreportern oder so, bitte nicht Greuther Fürth sagen. Weil uns das so ein bisschen gegen den Strich geht. Du hast vollkommen richtig das nochmal zusammengefasst. 1996 gab es ja die Fusionierung zwischen beiden Abteilungen quasi. Das war die Fußballabteilung Vestenbergs Greuth und eben Spielvereinigung Fürth, die dadurch ein Stück weit gerettet wurden, weil die große finanzielle Probleme hatten. Im ersten Jahr nach dieser Fusion gab es direkt den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also man hat dadurch auch wieder was gestartet und Fürth hat sich hier auch etabliert als zumindest langjähriger Zweitligist und immer mal Erstligist, wenn es mal gut läuft. Problem ist so ein bisschen, dass Vestenbergskreuz, die es weiter gibt im Übrigen als Verein, dass es eben nicht bei Fürth liegt, sondern ich meine, das liegt, wenn man mal auf die Landkarte schaut, von Franken nicht mal vor den Toren von Fürth, sondern einige Kilometer entfernt im Norden vom Landkreis Fürth. Insofern gab es auch immer so die Argumentation, eigentlich hat man sehr wenig mit dem Verein zu tun und geografisch gibt es auch keine Nähe. Entsprechend würde man vielleicht gerne das wieder ändern. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass ein Vereinsname geändert wurde, auch in der jüngeren Geschichte von Fußballclubs und im mitteleuropäischen Fußball kennt man ja das doch hier und da zumindest. Ich nenne da gerne das Beispiel FC Berlin, die sich dann wieder zurückbenannt haben in BFC Dynamo Ende der 90er Jahre, um wieder eine Reminiszenz zu haben zu eben einem erfolgreichen, wenn gleich umstrittenen Club aus der DDR-Zeit oder auch natürlich andere Umbenennungen, die zumindest andiskutiert wurden, und das wäre auf alle Fälle möglich. Und ich glaube, die Vereinsführung fährt da so die Schiene, ja, wir müssen es jetzt nicht unbedingt machen. Man kann gerne natürlich auch so den Namen behalten, weil der sich auch etabliert hat bundesweit. Aber wenn die Mitglieder das unbedingt wollen, werden wir uns jetzt sicherlich nicht daran die Finger verbrennen.
Kai, was mich mal interessieren würde, was genau muss man denn beim Logo von der Spielvereinigung Greuther Fürth dann ändern, wenn man die umbenennt?
Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, aber steht da irgendwo was mit Greuther Fürth drauf oder ist einfach nur das Kleeblatt?
Okay. Du hast ausgerechnet den einzigen Verein auf der Welt, wo wahrscheinlich der Name nicht im Logo, der Name nicht drinsteht.
Aber wobei, also wahrscheinlich könnte das ja sogar echt Programm sein, weil ich kenne das auch so, dass häufiger darauf hingewiesen wird, dass man eher, also auch im Merch oder so, arbeiten ja sehr viel mit dem Kleeblatt. Und in der Kommunikation und dass dieses Greuther in Greuther führt, ich hoffe, no offense an irgendjemanden, tatsächlich eher sehr viel Pragmatismus war. Und ich kann das schon nachvollziehen. Ich meine, Fürth war, korrigiert mich, waren die nicht erster deutscher Meister?
Herr Eckner? Nee, erster deutscher Meister war VfB Leipzig, ne?
Ja, Leipzig, stimmt.
Aber Fürth, also, Fürth war, also Nürnberg und Fürth waren in den 20er Jahren die zwei dominanten Teams, deshalb wurde teilweise die deutsche Meisterschaft, die gab es natürlich in einer anderen Form, wurde teilweise zwischen Nürnberg und Fürth ausgespielt und das war eben Spielvereinigung Fürth, das Kleeblatt war schon immer Teil von Spielvereinigung Fürth eben, also von Beginn an, Kleeblätter als Name, tragen die auch schon lange, ich glaube sogar länger, das weiß ich nicht ganz genau, länger den Spitznamen hat Fürth sogar als Oberhausen, die ja auch den identischen Spitznamen haben.
Aber also interessant, also stell dir mal vor, das kann Schule machen, dass irgendwie Fans auf Mitgliederversammlungen tatsächlich über den Namen von Fußballvereinen abstimmen können.
Ja, ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Das ist ja auch dein gutes Recht, hier einmal die Polemik auf den Tisch zu bringen. Jetzt ist es ja nicht so, die haben ja nicht gesagt, pass mal auf, wir haben jetzt folgende Idee, wir heißen jetzt erster FC McDonald's. Ja, oder Regenbogen Playmobil. Oberhausen.
Nein,
ja.
In Fürth ist immer Playmobil.
Also. So, genau, wir sind jetzt auch nicht die Playmos, ja, sondern die haben ja gesagt, pass auf, da gibt es eine gewisse Historie, die ist nicht mehr so ganz aktuell und wir würden gerne wieder so heißen wie früher. Das ist ja nochmal was anderes. Und ich glaube, genau da muss man auch den Unterschied machen. Insofern, ich finde das super. Ich finde das übrigens auch super von der Vereinsführung, dass die sagen, so, wir beugen uns dem dann. Warum finde ich das super? Weil es leider ja gar nicht mehr normal ist. Es sollte ja eigentlich so sein in einem demokratischen Verein, dass sozusagen auch die Geschäftsführung sich dem dann, so einem Votum dann beugt. Aber das ist es halt nicht mehr. Und insofern finde ich das eigentlich einen durch und durch demokratischen Prozess, den ich hiermit jetzt offiziell auch nur begrüße.
Da ist natürlich interessant, ne? Du hast den Verein selber, wo die Mitglieder abstimmen, also Spielvereinigung Greuther Fürth e.V. und muss dann die Spielvereinigung Greuther Fürth GmbH und Co. KGaA das übernehmen oder darf die machen, was sie möchte? Das ist ein bisschen spitzfindig, aber wir sind nun mal mittlerweile in einem Zeitalter, wo nahezu alle, fast alle Bundesliga, Zweitliga so ausgelagert sind.
Mindestens ein nerviger Gang zum Notar.
Ja, aber ob die GmbH sich dann daran halten muss.
Müssen sie, ja, natürlich müssen sie. Also das Logo gehört dem e.V. So.
Das ist Logo,
der,
genau.
Was ja, der, liebe die KGA Grüße hat das nur, ich glaube, wenn geliehen. Ich jetzt lizenziert sage, ist es das falsche Wort. Aber wenn der e.V. das Logo ändert, dann muss die KGA.
Geht ja nicht ums Logo,
es
geht um den Namen der GmbH.
Auch beides, alles.
Aber das, genau, lieber Kai, dass sich die GmbH Koka AG immer an den e.V. halten muss. Das kennen wir ja auch aus Hannover. Liebe Grüße an Martin Kind. Das ist genau. Ja quasi selbstredend.
Das passiert auch ständig und es gibt nie irgendwie Alleingänge von der GmbH. Ist noch nie passiert im deutschen Profifußball.
Nee.
Hör mal. Das war ein Witz, ne?
Also, wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen aus Fürth, ja, alles Gute für Ihre Abstimmung. Wenn das wirklich der Wunsch der Fanbase ist, dann unterstützen wir das auch. Und folgender Deal, wenn ihr alle bei Campfire für uns votet, werden wir noch schnell Mitglied und stimmen nächste Saison, beziehungsweise nächstes Jahr bei der Mitgliederversammlung ab. Dann habt ihr schon mal 4 Stimmen mehr dafür. So.
Machen wir auch dann einen Live-Podcast, würde ich vorschlagen, von der Mitgliederversammlung.
Von der MV, natürlich.
Ja, an irgendeiner Eckkneipe zum Absolut. Goldenen Hirsch oder sowas wahrscheinlich heißt die dann. Genau. Machen wir dann
gehen in die Stammkneipe von Henry Kissinger und löten uns richtig ein rein und feiern unsere Aufnahme bei Campfire.
Ja, machen wir.
Obwohl, der Tommy, wenn man mal ehrlich ist, das ist auf jeden Fall ein nettes Intro-Thema Richtung zweite Liga. Aber bei den Dingen, die in deinem Verein los sind, wird dir das ja wahrscheinlich scheißegal sein, was in Fürth los ist. Trikotgate und das, was das für Folgen auch für die kaufmännische Basis einer Zweitligasaison hat, das ist ja viel fataler für dich, oder?
Also ich hatte mich, glaube ich, so Mitte letzter Woche gefragt, was ist da eigentlich mit meinem Verein los? Da gab es ja lange keine Schlagzeilen mehr abseits des Spielfelds. Ja? Ja. Just ein paar Tage später kommt die Meldung, die DFL verbietet das Hertha-Heimtrikot. Ja, das ist natürlich, ja, das ist ein bisschen kurz gegriffen und vielleicht auch ein bisschen polemisch ausgedrückt. Das kam, glaube ich, auch von der Bild ursprünglich mal. Ich kann ja mal die Gesamtgemengelage kurz schildern. Es ist wohl so, dass wir bis zum 9. Spieltag, auch das ist ja immer nur die halbe Wahrheit, was man so in Social Media liest, bis zum 9. Spieltag Zeit haben, unser Heimtrikot zu modifizieren. Denn was ist geschehen? Es gibt wohl eine Statute bei DFL 8.3, die sich damit auseinandersetzt, wie dürfen Trikots eigentlich aussehen. Und es ist so, wenn du ein kariertes, gestreiftes oder kariert oder gestreift, das ist glaube ich, Trikot hast, dann muss sich dieses Muster auf der Rückseite wiederfinden. Was du also nicht machen darfst, ist einfach nur eine einfarbige Rückseite deines Trikots produzieren, sondern du musst, und jetzt wird es witzig und eigentlich auch ein bisschen kurios, du musst dieses Muster auf der Rückseite deines Trikots auch haben, aber die Zahl, die muss wieder auf einem Unicolor-Background sein. Also musst du dann sozusagen einfach nur wie ein ja, einfarbigen Kasten nochmal da draufsetzen. So. Und da hat sich Castore oder Hertha oder beide oder gar keiner gedacht, uns doch egal, machen wir einfach nicht. Wir bringen das Trikot einfach so raus, wird schon passen. Dann hat die DFL jetzt gesagt, nee, das geht so nicht. Das heißt, was jetzt passiert, und du hast das natürlich ein bisschen übertrieben, Nico, das hat ja mit den Trikots, die da im Fanshop sind und die ganzen Fans kaufen, übrigens sehr viele, das Trikot läuft sehr gut, das hat ja mit denen gar nichts zu tun. Was wir jetzt halt brauchen, ist ein Mannschaftssatz, wo jetzt irgendein findiger Schneider oder wer auch immer hinten noch ein paar Streifen drauf näht. Und dann ist es auch wieder okay. Ich glaube, die eigentliche Diskussion ist natürlich über Sinn und Unsinn A, dieser Regel. Und B, warum passiert sowas eigentlich?
Ja, ich würde schon noch einen Schritt vorausgehen, weil du natürlich selber erstmal, muss man ja transparent sagen, das Internet lügt nicht, erstmal in die Falle getappt bist und direkt in die Abwehrhaltung gezogen bist, um zu sagen, ey, warum bei uns, warum bei den anderen nicht? Bis es dann über die Statuten und bis zu dem Punkt gekommen ist, dass offensichtlich wirklich Verantwortliche kleines bisschen gepennt haben bei so einer Situation. Trotzdem, das muss man vielleicht nochmal für die Leute, die nur zuhören, erklären, Bayern München, Borussia Dortmund Trikots, auf deinem Social Media Kanal, in dem man auch sieht, gleiches Modell, da war das gar kein Problem und bei Hertha ist es auf einmal ein Problem. Kai, wie absurd sind solche Statuten? Und warum ist es wichtig, wie viel verdammte Streifen es irgendwo zu sehen gibt?
Ich finde die gar nicht so absurd, die sind doch schon seit 100 Jahren bekannt. So,
wir sind das 23, 24, 1. Juni. Zu meiner Verteidigung, was ich da nämlich gepostet habe, auch den Post werden wir nochmal in die Shownotes packen, damit ihr wisst, worüber wir sprechen, ist, ich habe natürlich gesagt, und das ist der erste Reflex, und mir haben auch, 400 Leute darunter geschrieben, wie unendlich dumm ich bin, dass ich das gemacht habe, das kann ich leben. Habe natürlich gesagt, ja, warum geht das denn bei Hertha nicht? Und es geht aber eben bei Bayern, bei Dortmund und. Und da haben die Leute mich natürlich zu Recht darauf hingewiesen, naja, diese Trikots, die du da als Beispiel nimmst, die sind alle von vor der Saison 23-24. Denn diese Statute gibt es erst seit der Saison 23-24. Oh, jetzt kann man natürlich fragen, und darum geht es mir ja im Eigentlichen, jetzt kann man natürlich fragen, wie kann denn etwas, was bis zur Saison 23 noch völlig normal war, jetzt plötzlich undenkbar sein, sodass man ein Trikot verbieten muss. Das ist ja so ein bisschen quasi das Spannungsfeld. Aber Statut ist Statut und der deutsche Markt natürlich seine Regeln.
Ja, und der Deutsche hat da die Regeln der UEFA übernommen. Also ich glaube, die DFL sagt da eher, egal wie die UEFA-Regularien sind, ob wir die jetzt für sinnvoll halten oder nicht, wir übernehmen die einfach, denn die sind eins zu eins von der UEFA eben einfach übernommen worden. Während zum Beispiel die Premier League ja den Fall hatte, dass Newcastle United, auch so ein gestreiftes Trikot hat, wer Newcastle kennt, weiß, die haben ja häufig Schwarz-Weiß-Streifen. In der Liga hatte dann Newcastle Schwarz-Weiß-Streifen komplett durchgezogen, auf der Rückseite auch, und dann die Rückennummer einfach oben drüber gemacht, ich glaube in Rot, also relativ gut sichtbar bei Schwarz-Weiß. Und dann im Europapokal wurde aber Newcastle gesagt, das geht nicht, denn die Premier League Regeln lassen das zu, aber unsere UEFA Regeln, da müsst ihr dann da eben so eine weiße Fläche oder eine schwarze, aber die haben dann eine weiße Fläche genommen und da muss die Rückennummer drauf sein. Jetzt hatte man dann zwei verschiedene Designs. Ist dann,
wobei man sagen muss, zur Verteidigung der Menschen bei Newcastle, dass die Europapokal spielen, damit konnte nun wirklich keiner rechnen.
Du nimmst auch jeden mit, Tommy, finde ich gut. Ähnliches könnte man auch für Hertha sagen, dass sie, aber nein, den spare ich mir den. Aber kommen wir zurück zum Trikot. Hast du eins davon?
Ich habe es leider noch nicht. Ich bekomme es erst zum ersten Heimspiel. Und darauf freue ich mich schon. Ich werde aber vermutlich quasi noch die Fehlprägung bekommen. Und ich glaube, die wird es auch nur zu kaufen geben. Also dieses tatsächlich mit den Streifen hinten hat ja dann nur die Mannschaft.
Ich meine, wenn man es geplant gewesen wäre, wäre es ja als Marketingstrategie sogar super gewesen. Man kreiert ein bisschen Kontroverse um ein Trikot. Stellt sich auch so ein bisschen dar, ja, wir gegen die Obrigkeit, die mit ihren willkürlichen Regeln, wir haben es schon im Shop, ist ja auch scheißegal, wie das Trikot aussieht. Theoretisch könntest du auch ein Trikot verkaufen, was komplett anders aussieht, als das auf dem Feld getragen wird. Das sind ja zwei komplett verschiedene Dinge. Und der DFL ist es mehr oder weniger egal, wie das Fanshop-Trikot aussieht am Ende, wenn da nicht irgendwie was ganz Komisches draufstehen würde. Und dann verkaufst du das Ding und es hat noch so einen gewissen Sammlerwert irgendwann mal in Zukunft, wenn man sagt, dieses Trikot, das wurde dann verboten von der DFL.
Das wurde nie gespielt.
Ich hatte nicht wirklich ganz den Gedanken, also ich meine, wir kennen alle unseren lieben Hertha und Tommy, wenn das jetzt aus deiner Hand gekommen wäre, das Trikot, dann hätte ich dir durchaus zugetraut, dass das irgendwie so ein Marketing-Stunt gewesen wäre, weil, also ich finde, die Hertha geht zum Beispiel auch ganz cool damit um, so, ja, ist ja alles gar kein Problem, dann tauschen wir das halt aus. So, und das hat aber irgendwie auch schon so einen geilen Hidden-Vibe, der mir wieder ein bisschen gefällt. Und dann hätte ich jetzt auch schon fast Bock auf das Trikot.
Danke für den Tipp, Kai. Ich werde jetzt immer, wenn jemand das anspricht, einfach nur so wissend lächeln. Also, als hätte ich damit was zu tun gehabt. Also, es gibt ja, aber ich meine, was es natürlich schon für eine Möglichkeit gibt, ist, also du wirst dieses Trikot, auch das neue mit den Streifen, natürlich kaufen können. Denn was wir haben ja einmal quasi die Spieler-Variante und einmal die Fan-Variante als Replika. So. Und auf dem Replika, das wird immer so bleiben, der Rücken, die sind gedruckt, die sind fertig, die liegen im Lager, die werden verkauft. So. Aber die Pro-Varianten, von denen man ja naturgemäß eh nicht so viele da hat, weil sie ja auch deutlich teurer sind, die wird man dann wahrscheinlich auch so kaufen können, wie sie jetzt eben angepasst worden sind. So. Aber klar, selten hat ganz Deutschland so über ein neues Heimtrikot gesprochen, erst recht von Hertha, wie jetzt gerade. Also insofern muss man das ja eigentlich erstmal gut finden.
Das letzte Mal beim Hamburger Sportverein, die da einen richtigen professionellen Stunt draus gemacht haben, wo wir bei dem Thema Hertha wären und meinem Blick darauf, wenn wir uns die zweite Liga angucken und das, wie die Mannschaften dort aufgestellt sind, dass schon es oft das Gefühl gibt, dass Hertha BSC als Verein, der ja schon zu den Top 6 gehört, die so in diesen Kreis der Aufstiegskandidaten für die erste Liga zu zählen sind, von der Gesamtkonstitution nicht so wirken, als ob sie komplett darauf vorbereitet wären, sich wieder ins Haifischbecken erste Liga zu setzen. Und damit will ich rüber, kannst leicht böse werden, Tommy, aber damit will ich rüber zum Hauptthema. Und ich will heute versuchen, mit euch dreien so ein kleines bisschen die Liga mal ein bisschen rauszuzoomen, ein bisschen größer zu betrachten, als dass wir über Aufsteiger und Absteiger reden. Trotzdem werden wir über Teams sprechen. Aber da gleich der erste Blick da drauf. Konstantin, dein Gesamtgefühl für die Gemengelage innerhalb dieser Liga. Hast du das Gefühl, dass die zweite Liga gerade noch das ist, was sie in den letzten Jahren war, die beste zweite Liga aller Zeiten? Oder wird sie wieder eine zweite Liga?
Das Label beste zweite Liga aller Zeiten fußt ja normalerweise nicht unbedingt auf der spielerischen Qualität oder auf ökonomischen Faktoren, weil da hat man natürlich keine Chance gegen die EFL Championship, also gegen die zweite Liga in England, die ja mittlerweile irgendwie auch Bundesliga-Spieler aufkauft, wenn es sein muss. Aber wenn man dann... Kai, du bist später dran, aber was natürlich die zweite Bundesliga versucht und damit hat man ja auch immer ein bisschen geworben, ist eben Fankultur auf der einen Seite und auch so Vereinskultur, die dann schon um einiges besser ist als in der Championship oder auch Serie B zum Beispiel oder sowas und natürlich auch die Zuschauerzahlen. Da hat die zweite Bundesliga jetzt mit dieser Saison so ein bisschen einbüßen, weil wir haben Köln und HSV, zwei Teams mit Durchschnittszuschauerzahlen 50.000 beziehungsweise 56.800 HSV. Holstein Kiel kommt runter mit knapp 15.000 und Bochum mit 25.000 Durchschnitt. Ulm und Regensburg steigen ab mit 15.8 und 12.6. Und Bielefeld und Dynamo Dresden kommen hoch. Die haben wiederum auch relativ viele und treue Fans, aber eben natürlich auch nicht die hohen Zuschauerzahlen. Also da hat man ein bisschen Einbußen. Aber rein von der, abseits dieser Zahlen, rein von der großen Attraktivität hat sich nur minimal was verändert. Sicherlich der Verlust HSV Köln schadet ein bisschen für die allgemeine Attraktivität, aber gerade Dynamo und Bielefeld und auch Bochum haben sehr lokale und treue Fanbasen, die auch wieder dazu führen werden, dass dann die zweite Bundesliga da viel Kultur hat, viel Stimmung, volles Stadion jeweils bei Dynamo oder bei Bielefeld oder auch bei Bochum. Bei Bochum vielleicht nicht ganz so wie bei den anderen beiden, aber es wird trotzdem gute Stimmung sein. Also da hat man nicht ganz so viel eingebüßt. Jetzt geht es darum, wie sich die zweite Liga trotzdem auf dem Platz verkauft, jetzt ab Freitag, Auftaktspiel Hertha gegen Schalke. Und da wiederum finde ich auch, dass eventuell für die ganzen Fußballhipster die zweite Bundesliga auch attraktiv wird, denn die Überraschungsteams der letzten Saison, Elversberg, Paderborn, Magdeburg, holen dann Trainer aus der vierten Liga bzw. aus dem Nachwuchsbereich. Man setzt auf neue Leute. Es gibt wieder neue junge Spieler wie Marius Wörl bei Hannover, ein Krattenmacher bei Hertha, in Rasmussen bei Fortuna Düsseldorf, den sie eingekauft haben von Ajax. Also gibt es wieder so junge, nicht so ganz so bekannte Spieler vielleicht im Großen, junge Trainer. Wirkt ganz fresh insgesamt.
Ja, Kai hat ja schon, ich meine, ob du noch hinterherlegen willst, alle Zuschauerzahlen, gegen Plädoyer für die beste zweite Liga aller Zeiten?
Nö, also ich gehe ja vieles mit, was Konstantin sagt. Aber es ist so, letztes Jahr hatten wir einen Zuschauerschnitt von 30.000 in der zweiten Liga. Ich habe jetzt die Championship nicht angeguckt, aber also das wird, da bin ich mir relativ sicher, safe darunter liegen. Und ich finde auch, ich weiß natürlich, was du meinst, HSV und Köln sind hoch, aber ich finde, dass die zweite Liga weiterhin halt ein wahnsinnig spannendes Produkt ist, weil also auch dieses Jahr weißt du ja überhaupt nicht, wer sich oben festsetzen wird. Wir haben, Calcio Berlin hat gerade Hertha auf die 1 gewählt. So, wo waren die, Tommy? 9 und 11 in den letzten zwei Jahren?
Das nicht ist nur ja Calcio, schon. Alle. Ja. Also wirklich alle. Von Ed Broski, Kicker, also alle sagen irgendwie Hertha Platz 1. Das macht mir natürlich ein bisschen Angst, weil das ist ja mit Ansage, ja, dass wir hier verkacken wieder.
So, und dann hast du oben halt noch, ich glaube, Düsseldorf wird hochgerankt, Hannover wird hochgerankt. Das sind wahrscheinlich, Bochum wird auch irgendwie oben mitmischen. Das finde ich schon auch alles wahnsinnig spannend, muss man einfach sagen. Wenn du das jetzt mal irgendwie mit der ersten Liga vergleichst, wo du ja schon das Gefühl hast, dass die üblichen Verdächtigen sich jetzt oben wieder festsetzen. So, zweite Liga, hey, zwei gehen oben raus und auf einmal ist der 11. oder 9. letzten Jahres der Top-Favorit. Das finde ich schon ganz geil.
Da muss man nämlich mal, also zu dir hin, und es gibt eine schöne Schlagzeile von einer einem Nachrichtenportal, was Konstantin hier kurz vor Schluss noch mit reingeschoben hat.
News.
Die Zukunft der Hertha relativ düster gezaubert wurde. Und wie gesagt, also dass also auch bei Bundesliga, bei Bundesliga haben wir auch im Prinzip alle Hertha auf Platz 1 getippt. Diese Wucht ist da. Ich will aber einen Schritt weiter raus. Das ist ja offensichtlich aber auch eine Wette, die man da als Fußballverein in dieser Liga genauso eingeht. Nicht, vielleicht nicht mehr ganz so hart, aber trotzdem auch ähnlich, wie das die dritte Liga ja sehr extrem hat. Wenn du hoch willst, musst du alles auf eine Karte setzen. Wenn du das nicht schaffst, kann es sein, dass du verkackst. Regionalliga noch schlimmer. Zweite Liga, jetzt mit dem Blick ins Herz eines Vereins, der bessere Zeiten hatten und auf jeden Fall noch struggelt und noch der HSV von vor ein paar Jahren ist und so. Machst du dir Gedanken, so speziell bei deinem, aber auch um die anderen Vereine, dass dieses Abenteuer Zweite Liga auch gefährlich ist?
Naja, also ich vergleiche das gerne immer mit Treibsand. Ja? Je länger du da drin steckst, desto tiefer sinkst du und es wird immer schwerer, da rauszukommen. Das heißt, wenn du möglichst schnell entweder eine helfende Hand, und das ist in der Regel Geld und vielleicht ein bisschen Spielglück oder wer auch immer,
Impfpass,
oder eben einen Stock zu greifen bekommst. Aber der Stock muss halt immer dicker werden, je tiefer du drin steckst. Ja? Übrigens, sensationelles Bild. Ich habe gerade gesagt, ich vergleiche das immer. Ich mache das gerade zum ersten Mal. Aber es kam mir gerade so.
Aber sehr gut. Find ich gut.
Oder? Also, aber ich glaube, es trifft es ja wirklich.
Wie dick ist der Stock bei der Hertha gerade? Baum,
genau.
Oder?
Ja, so. Und Konstantin, du hast diesen Artikel vorhin rumgeschickt. Für die, die ihn nicht gelesen haben, weil sie nicht in unserer Gruppe sind, also euch alle. Da geht es darum, dass ein Kommentator, den ich noch nie gehört habe, der auch im Sportjournalismus keine Relevanz hat, sagt, wenn Hertha jetzt nicht aufsteigt, dann war es das. Naja, also das ist schon auch ein bisschen mein Gefühl, um ehrlich zu sein.
Da muss ich ganz
war es das, ist ja, natürlich, muss
sie werden laut, ich mag es, jetzt geht's los hier.
Das ist immer diese Attitüde, die mittlerweile mich, Tommy, da kannst du wieder, die mich ein bisschen nervt. Ey, es gibt jetzt mittlerweile, 10, 20 Beispiele von Vereinen, die abgestürzt sind, wie Kaiserslautern und es trotzdem geschafft haben, nach einigen Jahren wieder zurückzukommen, oder Alemannia Aachen und so weiter. All dieses, ja, die sind dann weg und die sind dann pleite und die melden nächstes Jahr sich vom Spielbetrieb ab, bla bla bla.
Nein, nein, also das ist natürlich viel zu ultimativ gedacht und auch zu, ja, viel zu dystopisch. Wenn ich sage, dann war es das, dann war es das für eine Weile mit dem Aufstieg. Das meine ich damit natürlich so. Weil, das muss man schon sagen, also dass jetzt so ein Fabi Rehse, der natürlich wahrscheinlich einer der 2, 3 besten Spieler der zweiten Liga ist, bei uns bleibt, dass ein Krattenmacher zu uns kommt, dass ein Cousins bleibt, dass ein Kownacki zu uns kommt. Ja, liebe Grüße an die Bremer hier. Ich glaube, der hat in
Düsseldorf... Alte Werder-Legende.
Ja, aber ich meine, der hat natürlich in Düsseldorf eine starke Saison gespielt. Das ist so einer, den du brauchst, dass vielleicht sogar noch ein Berischer zu uns kommt. Immerhin zweifacher Nationalspieler, wenn ich richtig sehe. Das liegt natürlich nur daran, dass die alle daran glauben, dass wir jetzt aufsteigen. Die kämen ja nicht zu einem Verein, der perspektivisch in den nächsten Jahren sicher in der zweiten Liga spielt. So. Und wenn die dann alle nicht mehr kommen und du dein Tafelsilber auch noch verkauft hast, so, dann wird es halt immer schwerer. Ja? Weil du bekommst halt auch, der einzige Grund, dass Bochum da oben mitspielen wird, ist, dass sie halt über lange Zeit besseres TV-Geld jetzt bekommen haben und aus irgendeinem Grund immer noch mit Dieter Hecking spielen, keine Ahnung. So, soll nur heißen, dann war es das erstmal mit dem Aufstieg, das sehe ich schon auch so. Insofern finde ich es auch genau richtig, und das haben wir immer bemängelt, dass man das jetzt auch proaktiv so äußert. Wir müssen aufsteigen, wir werden aufsteigen. Ich glaube, viel wichtiger als zu sagen, wir müssen aufsteigen, ist, wir werden aufsteigen, was die Attitüde angeht.
Boah, das ist ganz interessant, denn auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, du hast das ja schon eben beschrieben, Konstantin, dass Vereine wiederkommen. Man muss ja sagen, Kaiserslautern und ein paar andere sind dann nochmal in die dritte Liga zurück, um dann wieder rauszukommen und sowas alles. Und wir haben ja sowohl mit Hertha einen Verein, der relativ groß ist und auch relativ hohen Schuldenberg hat. Wir haben mit Schalke 04 einen Verein, der relativ, also zu den größten Clubs nach Mitgliedern der Welt gehört und einen genauso großen Weltschuldenberg auf den Schultern hat. Alles ein bisschen viel für eine zweite Liga, um da langfristig was zu planen und zu erarbeiten, oder?
Die zweite Liga lebt von der Hand in den Mund und du hast auch die Entwicklung jetzt zuletzt gehabt, wenn irgendeiner in der zweiten Liga gut spielt. also weiß nicht, so ein Tanaka bei Düsseldorf jetzt als Beispiel oder ein Isaac Johannessen, dann ist der sofort weg. Also entweder zur Winterpause oder dann im nächsten Sommer. Also jeder, fast jeder gute Spieler, das Hertha überhaupt zum Beispiel Fabi Rehse halten konnte, aber dafür ja trotzdem Ibrahim Maser und Derry Sherhan verloren haben. Also zwei wichtige Offensivspieler und Ibrahim Maser war der Spieler mit dem größten Talent zumindest. Fabi Rehse ist ja ein bisschen älter, deshalb der Marktwert bei Maser so groß und er wird bei Leverkusen sicherlich eine Rolle spielen. Also das heißt, wenn ein Spieler gut in der zweiten Liga ist, ist er eigentlich sehr, sehr schnell weg. Und viele Zweitligisten planen ja mittlerweile eben nicht mehr nur mit fest verpflichteten Spielern, sondern, wenn wir jetzt auch draufschauen, auch auf Aufstiegskandidaten oder auf Überraschungsmannschaften aus dem letzten Jahr. Elversberg, Damar Aslani waren Leihspieler, die sind wieder weg. Jetzt Düsseldorf holt sich Alexandropoulos als Ersatz für Johannessen. Das ist ein Leihspieler von Sporting. Das heißt, du holst dann so Leihspieler von den großen Clubs, weißt aber, die sind hier 12 Monate und danach muss ich wieder nach einem neuen Spieler suchen, der die Qualität hat, weil ich werde ihn ja nicht halten können, weil nach dem Leihgeschäft ist es dann eh wieder vorbei. Oder ich hole mir ja vielleicht, weiß nicht, ein Wädchen von Borussia Dortmund, wie es Bochum gemacht hat und Jeka von Leverkusen, auch bei Bochum. Also es sind alles Leihspieler, es ist alles sehr kurzfristig, weil die Liga ist attraktiv, aber weiterhin trotzdem für die meisten ein Sprungbrett eben entweder in die Bundesliga oder in die Championship oder weiß nicht, wo auch
mal. Da würde ich übrigens gerne mal kurz rein. Sorry, Nico, ich habe schon gesehen, dass du angesetzt hast. Also gebe ich dir total recht, Konstantin, aber was hältst du denn von so Projekten wie hier Jamestown Analytics bei Nürnberg? Also Die neue Mega-Analytics-Software für Scouting, die ansonsten nur der belgische Verein, den ich nicht aussprechen kann, und Brighton nutzt. Und jetzt auch unser Schoti beim FCN.
Ja, ich will nämlich den Satz hinterhersetzen, weil das först damit rein, Konstantin und Tommy, wenn du mit einsteigen willst, sehr gerne. Meine These dabei ist, mit der ich euch je konfrontiert hätte, in der Vergangenheit war die zweite Liga ein bunter Mix aus ganz vielen Vereinen, die Vereine ärgern wollen, die zu stark für die zweite sind und von dem ganzen Konstrukt eigentlich dringend wieder in die erste Liga hoch müssen. Jetzt haben wir inklusive den Top-Clubs, und das ist ja Hertha und Schalke die letzten beiden, die übergeblieben sind, um so von dem klassischen alten Narrativ zu denken, keine Truppe mehr da, die so aufgestellt ist. Das heißt, jede Truppe in der zweiten Liga ist im Moment ein Farmteam für die erste Liga. Harte These.
Kann man so sehen, auf eine gewisse Art, weil eben viele Spieler, viele Leistungsträger, auch bei Hertha BSC, also Maurice Krattenmacher, der wurde jetzt ausgeliehen von den Bayern, weil die Bayern im offensiven Mittelfeld sowieso ein paar Talente haben und irgendwie denen keine Spielzeit geben und sagen, wir parken den eben bei Hertha BSC, weil der wird ja im besten Fall Stammspieler sein, weil die haben Maser an Leverkusen abgegeben, also ist da eine Position frei oder irgendwie so eine offensive Kreativposition vorn zwischen den Linien, also parken wir den dort, ist immer noch sehr hohes Niveau, der spielt am Ende vor 50.000 Zuschauern um Aufstieg, ist ja perfekt. Und genauso sagt eben der BVB, wir schaffen in Wethien zu Bochum und Leverkusen sagt, wir schaffen Onyeka zu Bochum, weil, warum nicht, ne? Die spielen im Aufstieg, das wird schon alles positiv, da können die sich entwickeln und im besten Fall haben wir dann nächstes Jahr einen etwas weiteren Spieler, den wir eventuell in unserem ersten Team integrieren. Ist ja auch aus der Not herausgeboren, also der 1. FC Nürnberg ist ein gutes Beispiel. Die haben eben mega Probleme ökonomischer Art, wie viele wissen. Heute hat einer zu mir gesagt, eigentlich interessiert ihn beim 1. FC Nürnberg alles, was um den Platz oder außerhalb vom Platz passiert, weil das meistens viel faszinierender und viel brisanter ist, als was das auf dem Rasen passiert. Der 1. FC Nürnberg muss da kreativ werden, hat sie auch jetzt getan. Also die haben jetzt so einen Ayub Shehrun zum Beispiel geholt, den Kapitän von der U19 von Eintracht Frankfurt, fest verpflichtet in dem Fall. Also die schauen dann ganz genau, wen können wir holen. Ja, Telalovic jetzt von Ulm, also immer sehr kreativ sein. Die haben sich jetzt, wie du angesprochen hast, Kai, zusammengetan mit Jamestown Analytics. Das ist eine Analytics-Firma, die macht, also Data Provider quasi, gehört Tony Bloom, dem Pokerspieler, dem ja auch Brighton gehört, die ja auch sehr, sehr gut sind im Scouting, im Finden von Spielern auf einem anderen Level, aber trotz allem nicht schlechter aufgestellt sind, genauso wie Union Saint-Gilloise, die auch sehr, sehr gut sind im Auftun von Spielern, ne? Also haben wir ja auch gemerkt, auch selbst mit deutschen Spielern, dieses mit UNDAF zum Beispiel, den sie gefunden haben und weiterentwickelt haben vor ein paar Jährchen. Und so geht ja Nürnberg zum Beispiel vor. Das heißt also, die sind sehr kreativ, solche Vereine teilweise im Finden von Spielern und die sagen eben auch, und das macht es dann eben schwer für die zweite Liga, notfalls gehen wir eben den Handel einfach ein, bevor wir niemanden finden oder uns den nicht leisten können, holen wir lieber in Damar zum Beispiel von Hoffenheim, wissen, dass der geil spielen kann, wissen aber auch, dass der eben wieder weg ist, was ich gerade schon gesagt habe, ich wiederhole mich dann ein bisschen. Und deshalb, klar, es ist ein bisschen eine Farmliga, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch viele Clubs dann immer hoffen, dass sie vielleicht mit diesem Push es dann schaffen, eben oben in den Aufstieg mitzuspielen. Weil wenn du den Sprung in die erste Liga schaffst, verlierst du vielleicht auch ein, zwei Spieler, die du vorher ausgeliehen hast. Aber dann wiederum bist du mehr im großen Geschäft wieder dabei.
Aber also du gehst ja jetzt so rüber, ne? Also ich finde diesen Jamestown-Move eigentlich ziemlich cool, weil nach meinem Kenntnisstand suchen die sich immer nur einen Verein pro Land aus. Das finde ich schon relativ interessant. Also es ist jetzt so, jetzt sitze beim FCN. Das heißt, die gehen jetzt nicht weiter zu Werder oder zum HSV. Und die haben ja wirklich mit Saint-Gelois, also der Stürmerfabrik und Brighton, muss man glaube ich nicht drüber reden, ja nachhaltig bewiesen, wie die halt einfach wahnsinnig gut scouten und vor allem also Geld oder Wert entwickeln für einen Verein. Und das finde ich, das hat ja so einen Moneyball-Charakter. Das finde ich schon relativ smart. Oder ist das in deinen Augen nicht so übertragbar für oder auch nichts so Besonderes für einen Zweitligisten in Deutschland?
Nicht alle Zweitligisten sind so gut aufgestellt. Es gibt verschiedene, muss man auch sagen. Es gibt verschiedenste Analytics-Firmen, die das eingerührt haben. Wie gesagt, die Analytics-Firma gehört dem Besitzer von Brighton. Und wir wissen ja auch, es gab jetzt einen großen Deal zwischen Nürnberg und Brighton für eben den Topstürmer von Nürnberg. Dadurch gab es die Kontakte und es war auch ein relativ angenehmes, wahrscheinlich, Verhandeln zwischen beiden Clubs. Das darf man nie ganz unterschätzen. Also ist Brighton sicherlich den Nürnberg auch in dem Fall recht wohlgesonnen, weil das auch alles geräuschlos abging. Und Nürnberg ja sich auch so ein bisschen ausgezeichnet hat jetzt in den letzten Jahren als Talentschmiede. Ähnlich wie auch zum Beispiel Saint-Gelois, die ja in so einem richtigen, also in einer richtigen Bruchbude spielen. Das darf man nicht ganz vergessen. Ne? Also das ist absolute Bruchbude, wie die spielen in Brüssel. Deshalb müssen die auch in der Europa League dann umziehen ins große Nationalstadion. Aber eben sehr gut sind im Weiterentwickeln von Spielern und auch im Wertentwickeln. Das heißt also eben, es schaffen dann so ein Can Usun für viel Geld zu verkaufen, als Beispiel. Nürnberg hat im zweistelligen Millionenbereich jetzt in den letzten Jahren Geld eingenommen, bevor der Deal mit Jamestown Analytics überhaupt zustande kam. Deshalb sieht auch jemand wie Blum oder deshalb sehen die Leute dort Nürnberg als eben so ein Verein, ähnlich wie Brighton. Die entwickeln Spieler, die haben Auge für Talent, auch für unentdeckte oder für unterbewertete Spieler und verkaufen die dann weiter für viel Wert. Das ist ja unser Modell, deswegen gehen wir gerne mit denen zusammen. Hat das jetzt einen Vorteil für den ersten FC Nürnberg? In dieser Saison eher nicht, weil Miroslav Klose muss erstmal zeigen, dass er einen richtigen Spielaufbau auf die Reihe bekommt, weil das hat er in der letzten Saison nicht gezeigt.
Tommy, bevor wir über die anderen reden, möchte ich mal Feedback von dir zu meiner steilen These, dass Hertha BSC im Prinzip nur noch ein Farmteam ist der ersten Liga und sie Fabian Rehse ganz schnell wieder verloren haben, wenn es nicht was mit dem Aufstieg klappt und dann kannst du gucken, wo du bleibst als Berliner.
Ja, also deine These, dass die zweite Liga eine Farmliga für die erste ist, die würde ich eher unterschreiben, weil ich glaube, im speziellen Fall von Hertha BSC ist es gerade nicht so. Ja, weil wir haben tatsächlich, also welches Team hätte Fabi Rehse halten können? So, ich glaube, wir haben immer den Standortvorteil natürlich, Berlin. Also so Spieler wohnen natürlich auch einfach lieber in Berlin als in Elversberg. Weiß nicht mal, wo Elversberg liegt. Und dann kommt noch dazu, dass man natürlich immer vom schlafenden Riesen spricht. Ne? So, das heißt, da ist immer viel Wette auf die Zukunft, viel Wishful Thinking und viel Hoffnung. Insofern, wir sind jetzt, glaube ich, kein gutes Beispiel dafür. Aber natürlich gerade angesprochen Elversberg. Man sagt ja immer, never fall in love with a lone player. Da muss man ja sagen, never fall in love with a lone team. So, ne? Die werden ja, und das ist jetzt, glaube ich, kein krasser Hot Take, nach Verlust von Trainer und ihren Leistungsträgern gegebenenfalls ja sogar gegen den Abstieg spielen. Also es würde mich zumindest nicht überraschen. Da wird es dann eklatant, da sieht man es dann schon. Ich glaube aber, und das letzter Satz dazu, ich glaube, dass die zweite Liga, und wenn wir drüber nachdenken, werden wir jetzt gleich feststellen, ob das stimmt, oder ob das Quatsch ist oder ob das stimmt, schon immer ein bisschen die Farmliga für die erste Liga war. Also das war jetzt, glaube ich, früher auch schon so. Der Torschützenkönig der zweiten Liga hat in der nächsten Saison immer in der ersten Liga gespielt. Da würde ich jetzt einfach mal behaupten, ohne die Statistiken zu kennen.
Und jetzt spielt er in der Türkei.
Jetzt muss ich selber so einen Spruchbutton haben hier.
Bei einem sehr sympathischen Verein. Ja.
Ja, genau.
Ja, aber also was Tommy sagt, ist schon richtig. Also gerade mit dem Hinweis für Elversberg, ich glaube zum Beispiel, das wird für Magdeburg auch gelten. Die haben ja eigentlich auch quasi all ihre Scorer verloren, bis auf den Topscorer, der auch noch irgendwie auf Kipp ist, plus den Trainer nach Hannover. Das ist ja irgendwie auch was, was die zweite Liga total interessant macht, dass irgendwie gefühlt nach einer Saison alle wieder bei Null starten. Ne? Also die Underdogs können relativ schnell wieder nach oben kommen und natürlich haben so Vereine wie Hertha am Ende auch Standortvorteile, Kraft Standort und auch Kraft Stadion und Kraft Fans. Aber du wirst auch immer so Vereine wie Elversberg und Magdeburg haben, die einfach mit guter Arbeit ohne Probleme an den Platzhirschen vorbeiziehen können. Und das finde ich halt ganz geil. Ne? Und das halt auch innerhalb von, die kommen so ein bisschen aus dem Off. Das ist ja alles, was in der ersten Bundesliga halt überhaupt nicht passieren kann. Dass da mal wirklich einer aus dem Off auch bis am Ende oben bleibt und dann vielleicht doch nicht Champions League, sondern UEFA Cup wird. Also das passiert ja nicht. Ne? Also klar, in Frankfurt.
Das letzte Mal, dass das passiert ist, ist ja eigentlich der 1. FC Kaiserslautern, als sie quasi den Leicester-Move gemacht haben, bevor Leicester ihn gemacht hat. Das war ja das letzte Mal eigentlich, dass sowas völlig Ausgeschlossenes passiert ist. Und da können wir jetzt noch über Bremen damals reden, okay, vielleicht, weiß ich nicht, Wolfsburg, ja, aber dass so ein völliger Underdog da irgendwie durchmarschiert, das gab es ja da. Wann war das? 99? Oder wann?
Lautern? 97.
Ja, 97.
Ja, der Aufstieg und dann Deutsche Meisterschaft, ja. Übrigens nur ganz kurz ein Hinweis, dass keine Magdeburg-Fans uns böse schreiben. Ja, die drei Topscorer sind immer noch bei Magdeburg aus der letzten Saison. Nur damit man da, weil Kai gemeint hat,
aber die haben noch ordentlich Orderlass.
Kai, Artig, Herrscher und Kars sind alle noch am Start. Nee, die haben eigentlich gar keine. Die haben zwei Spieler verloren. Nur einen. Also
die haben natürlich einen großartigen Trainer verloren.
Das ist ja, ja, die haben Trainer verloren, genau. Und die haben jetzt interessanterweise, das macht es auch irgendwie spannend, ne? Die holen dann so einen Markus Fiedler. Okay, ich meine, es gibt drei Vereine, die haben jetzt einfach mal einen Trainer geholt. Eben Kettemann war ja bei der U19 von Karlsruhe und die anderen beiden waren jetzt eben bei Zweitvertretungen von Bundesligisten am Start und haben eigentlich haben alle keine Erfahrung in der zweiten Liga. Aber man sagt dann, wir setzen trotzdem auf die Konzepttrainer, weil natürlich die wiederum auch vielleicht mit teilweise diesen Leihspielern oder diesen Spielern, die aus den Akademien kommen, von den Bundesligisten, die du ja haufenweise nicht nur als Leihspieler, sondern auch als festverpflichtete Spieler in der zweiten Bundesliga findest, weil die vielleicht mit denen ganz gut zurechtkommen, mit diesen ganzen Akademiespielern.
Also was ich finde, und das kann jetzt vielleicht auch ein bisschen naiv sein oder vielleicht ein bisschen unterkomplex, aber für mich ist die zweite Liga so ein bisschen die ehrlichere Liga, wenn wir für Menschen wie uns, die vielleicht so mit dem Fußballmanager aufgewachsen sind, ne, wo du einfach am Anfang der Saison so ein paar Personalentscheidungen triffst, einen Trainer hier und da irgendwie vielleicht sagst, auf den setze ich und plötzlich spielst du oben mit. So, das siehst du eigentlich nur in der zweiten Liga. Ne? Also diese romantische Wunschvorstellung davon, dass deine Entscheidung als Sportdirektor, den und den Spieler zu holen und vielleicht noch mutig zu sein und den Trainer zu holen, plötzlich einen riesen Impact aufs Ergebnis hat. Das wirst du in der ersten Liga so schnell wahrscheinlich nicht mehr sehen.
Deshalb ist es auch spannender, hatte ich heute auch eine Diskussion mit jemandem gehabt, dass in der zweiten Liga du natürlich diese großen Vereine hast mit nicht nur vielen Fans, sondern auch in einem gewissen finanziell Know-how, war einfach, ne, das Backing ist größer, mehr Sponsoren, mehr Fans, größeres Stadion und so weiter. Selbst wenn es manchmal angespannt ist, die finanzielle Lage, man hat trotzdem das Gefühl, dass die wirtschaftliche Schlagkraft größer ist. Und die duellieren sich dann mit Paderborn und Elversberg oder vielleicht jetzt in der anstehenden Saison vielleicht mit Dynamo Dresden, weil Thomas Stamm, Top-Trainer in der zweiten Bundesliga, war schon einer der besten Trainer in der dritten Liga, haben wenig Aderlass gehabt, Dynamo Dresden, außer Mika Bauer, wer ist da gegangen. Insofern hast du eben wirklich, du hast auf der einen Seite die großen Namen, aber die dann auf Augenhöhe stehen mit den kleineren Vereinen, weil die dann sportlich sehr, sehr viel richtig machen. Ich meine, was Nils Ole Boog beim SV Elversberg, ja, natürlich ein bisschen erkauft hat, auch durch Laien, aber was der auf die Beine gestellt hat, in so einem 10.000 Zuschauerstadion in der saarländischen Provinz, bei allem Respekt, das muss man einfach respektieren. Also bei allem, was man vielleicht irgendwie an Vorurteilen hat gegenüber von Elversberg.
Ich bin ja persönlich sehr froh, dass ich den Trainer von dort gekriegt habe. Aber das ist nur eine kleine Randnotiz, weil ich schon das Gefühl habe, dass dort die Qualität drinsteckt, die in der ersten Liga noch wieder für Überraschungseffekte sorgen kann. Aus dem Segment, in dem sich der Verein meines Herzens bewegt, Werder Bremen. Aber Fakt ist einfach, wir haben, glaube ich, eine Liga, die auch einfach schwer zu kalkulieren ist, ne? Kai, was sind die stärksten Werte, die du in der zweiten Liga siehst?
Naja, also es ist vor allem die Spannung. Das ist ja wirklich eine Herausforderung bei der ersten Liga. es ist schon auch für die zweite Liga definitiv der Zuschauerschnitt. Es war letzte Saison, waren es auch die Traditionsmarken und die größeren Stadien. Das hat sich natürlich jetzt durch Köln und HSV irgendwie ein bisschen verändert. Aber man hatte ja schon das Gefühl, dass früher die neue erste Liga ist eher die zweite Liga. Und also nochmal am Ende ist es halt insbesondere die Ausgeglichenheit und das Überraschungsmoment. Ne? Das finde ich schon aus einer Produktsicht, also gerade wenn du aus dem Sponsoring kommst, ist das halt einfach wirklich eine brutale Stärke. Ne?
Ja, aber da will ich hinterher. Das klingt, ist das das, was man vermarktet? Also ich meine, ohne dass du jetzt, ist klar, dass du nicht ins Daily Business gehen kannst, aber auch ihr werdet irgendwo Zweitliga-Business haben, dort ja, irgendwie.
Diverse.
Ja, genau.
Mehr Zweitliga-Vereine als Erstliga-Vereine, glaube ich. Wobei jetzt nach dem Ausstieg des HSV glücklicherweise nicht. Aber wobei jetzt sind auch Dresden und Bielefeld wieder nachgekommen. Also wir sind ein veritabler Zweitliga-Vermarkter. Und das mit viel Liebe.
Ja, und wollte ich gerade sagen. Und dass du jetzt wirklich aus deinem, lohnt sich das Business? Also ist Dynamo Dresden etwas, wo es Dinge zu vermarkten gibt, was eine gewisse Stärke hat? Ist das eine komplette Liga, die man vermarktet? Ist es eine Emotion? Am Ende geht es doch trotzdem nur um Zahlen.
Bei den Traditionsvereinen lohnt sich das total, weil die Dynamo Dresden ist regional in der Stadt und drumherum ist das die Plattform schlechthin für alles. So, das wird sie auch immer bleiben. Und je höher sie spielen, also jetzt zweite Liga, vorher dritte Liga natürlich, desto wertiger ist das Inventar und desto mehr Sponsoring-Volumen wirst du bekommen. Man sagt ja immer so, dass du im Schnitt 25-30% bei Aufstieg an Sponsoring- und Hospitality-Volumen aus dem Stand quasi mehr machst. Weil du einfach mehr Reichweite, Aufstiegseuphorie etc. Also das ist brutal. Und auch so ein, es gibt super viele Beispiele, wie Vereine abgestiegen sind. Das gilt mitunter für den FC, das gilt auch für Schalke. Da ist fast ein bisschen egal, in welcher Liga die spielen. Die halten immer noch ihr Sponsoring-Volumen, fairerweise immer nur im ersten Jahr. Also wenn du dich kontinuierlich, so wie Hertha jetzt in der zweiten Liga halt festsetzt, dann geht's runter. Aber ansonsten sind die Brands halt auch in der zweiten Liga so stark, dass die halt noch ihr Vermarktungsvolumen halten. Und guck in die zweite Liga rein, was für Top-Fußball-Brands du da hast. Also das ist brutal, ne? Du hast auch die Derbys da, ich befürchte, glaube ich, mehr als in der ersten Liga. Das ist schon ein verdammt gutes Produkt.
Gibt es Dinge, die ihr an der zweiten Liga, und das ist so vielleicht dann jetzt einmal die Wünschekiste, die ihr gerne ändern wollen würdet?
Weiß nicht, Anstoßzeiten vielleicht?
Ich bin manchmal, irgendwie nicht. Genau, die
13 Uhr finde ich immer so.
Ich habe mich so aber krass dran gewöhnt.
Ja, dran gewöhnt, okay, Gewöhnungstier, weiß der Mensch.
Pass auf, ich habe meiner Frau immer gesagt, Schatz, der Vorteil ist ja, wenn ich da schon um 11 hingehe, ja, dann bin ich auch eher zurück.
Das stimmt du ja eh nicht. Bist du ja eh nicht.
Das stimmt aber weg. Gar nicht.
Bist du ja eh nicht. 22 Uhr kommst du nach Hause.
War ein Irrtum. Ja.
Hat es geglaubt? Aber das konnte man nicht wissen, Tommy.
Nee, das konnte man nicht wissen. Das musste man erstmal probieren. Ich hätte einen Wunsch. Und da mache ich direkt wieder eine neue Folge auf. Ich hätte den Wunsch, dass wir da auch bei Zuschauern und so auch mal über TV-Gelder sprechen. Aber gut, das hatten wir ja hier und da schon mal. Das wäre tatsächlich mein Wunsch.
Ja, was? Also quasi Equal Pay, oder?
Nee, dass man die TV-Erlöse, die Ausschüttung an die Zuschauerzahlen koppelt.
Also mal ganz kurz, wir werden eine richtig geile Benchmark haben. Ich weiß, das ist ein bisschen verzerrt, weil die erste Liga spielt noch nicht und alle sind jetzt ausgehungert. Aber wir haben jetzt am Freitag Hertha in Gelsenkirchen. So. Und dann lass uns doch mal in der nächsten Folge über die Einschaltquoten da sprechen. Über die Zahlen im Stadion brauchen wir nicht sprechen. Und dann lass uns doch einfach mal, gut, das Eröffnungsspiel wird wahrscheinlich schwer, ist Vergleich, aber dann lass uns doch einfach mal so eine normale Bundesliga-Partie nehmen, wo wir einfach wissen, dass beide Teilnehmer einfach deutlich mehr TV-Geld bekommen. So. Und da finde ich einfach, darüber haben wir ja auch schon tausendmal diskutiert, will ich nicht. Ich finde es einfach nicht repräsentativ, weil gerade, Kai, du hast es angesprochen, wir reden über Dynamo Dresden, wir reden über Magdeburg. Wer die beiden schon mal in seinem Stadion hatte, Ja, egal wie meine persönlichen Befindlichkeiten gegenüber diesem Verein sind, der weiß, was Fußballleidenschaft bedeutet, was organisierte Fans bedeuten, was Attacke bedeutet. Ja, in Dresden ist das ganze Stadion eine Fankurve. Und zwar das komplette. Ja, das ist keine Kurve, es ist ein Fankreis. Ja, und, und gleichzeitig reden wir über so Augsburg und so eine Scheiße. Ja, sorry, wenn ich das einmal so sage. Also ich habe gar nichts gegen Augsburg. Ja, ich will nur möglichst mal eine große Diskrepanz aufmachen. So. Keine Ahnung. Also natürlich ist Augsburg super. Ich habe jetzt irgendwas gesagt. Aber dass das sich alles nicht in den Geldern, die durch die Vermarktung des ganzen Bumses ausgezahlt werden, widerspiegelt, das will nicht in meinen Kopf. Saudi-Arabien hat mehr Fußballkultur als Sinsheim.
Ja, wir hatten ja mal den wilden Take, dass man das Annex Zweite von der Bundesliga halt auch wegnimmt. Im Prinzip, so wie es die Championship auch in England gemacht hat. Du könntest es ja auch
Super League nennen.
Ja, leider fällt mir gerade nicht so ein passendes Beispiel ein.
Na, aber das ist ja in England ganz interessant. Ich finde es auch von der Vermarktung her nicht schlecht, weil die zweite Liga ist ja unter einem anderen Dach. Ne? Also die Premier League ist ja für sich genommen seit 92 und deshalb ist die Championship ja immer die quasi in Anführungszeichen Championship, die erste Liga der EFL, also English Football League. Also wenn man einfach auch sagen würde, wir nennen das Ding jetzt wie auch immer, irgendwie sowas wie Championship, muss man noch ein Äquivalent finden in Deutschland, wenn es unter einem anderen Dach ist. Ist doch voll die Vermarktung ganz lustig. Natürlich irgendwie auch ein bisschen Taschenspielertrick am Ende. Es gibt aber eben auch, was ich gerade so überlegt hatte, es gibt eben auch so Vereine, die haben eine super Fankultur in der Bundesliga und ich will nicht sagen, dass manchmal die Fankultur fast wichtiger ist. Also ich denke, für Dynamo Dresden, für die ist es fast wichtiger. Wir haben hier eine geile Stimmung. Wir machen das so, wie wir es eben machen. Man kann sich auch Kritik üben, aber wir machen so unser Ding. Besser so, als wenn wir auf Biegen und Brechen um jeden Preis hier die Ticketpreise in die Höhe schießen lassen und alles Mögliche und irgendwelche Premium-Sponsoren reinholen und dafür dann in der ersten Liga spielen, weil gerade die sind auch gebrandmarkt aus den 90ern gewisserweise. Ich glaube, das wird den Kindern heute noch erzählt, was da los war. Sondern dann lieber zweite Liga spielen, lieber Abstiegskampf zweite Liga, als jetzt alles zu, in Anführungszeichen zu verraten.
Vor kurzem wieder so einen lustigen Take auf Social Media gesehen, als jemand das englische Ligasystem erklärt hat und meinte, die vierte Liga ist die zweite Division.
League Two quasi.
Ja, League Two, genau.
League Two, ja.
Vierte Liga ist League Two, das ist ja auch logisch. Insofern glaube ich, gehe ich mit zweiter Fußball-Bundesliga und dritter Liga ganz gut durch an der Stelle. Fühlt sich besser an. Aber Kai, hast du noch einen Wunsch für die zweite Bundesliga?
Ja, ich habe das ja gerade schon gesagt. Ich finde das schon nochmal diskutabel und ich weiß, wir hatten es schon an unterschiedlichsten Folgen. Und ich weiß auch, solange erste und zweite Bundesliga unter dem Dach der DFL ist, ist das relativ unwahrscheinlich, dass man den Annex zweite wegnimmt, weil man dann ja auf jeden Fall sein Produkt erste Bundesliga, was halt schon noch der Topseller ist in der nationalen und internationalen Vermarktung, schwächen würde. Aber ich finde es eigentlich den richtigen Weg. Und wenn man jetzt konsequenter wäre, ich weiß immer noch nicht, warum der DFB nicht mal auf die Idee gekommen ist, die dritte Liga irgendwie umzubenennen, weil die könnte man ja auch Championship nennen. Und dann, das wäre eine super Alternative zur zweiten Liga.
Passt nicht zur deutschen Bürokratie, würde zu viel
verunsichern. Passt nicht zur deutschen Bürokratie und wahrscheinlich würde das auch am Ende nie in den Gremien durchgehen. Ich sage nur, ey, wenn du die zweite Liga nicht zweite nennst, sondern halt einfach irgendwie irgendwas Cooleres und dann hast du diese Traditionsligen dabei, dann hast du einfach echt ein echtes Konkurrenzprodukt, ne? Und in Amerika drüber, wie unsere Campfire-Kollegen immer so schön gerne sagen von Baywatch, die machen das ja einfach genauso. Da gibt es MSL, also ich glaube, die bauen jetzt gerade eine Alternativliga, die machen das halt einfach.
Golden Liga. Tommy, gehst du mit?
Ja. Nee, Amerika, das hat was von Golden Ages.
Das interessiert mich alles nicht. Ich fühle mich ja eigentlich wohl in meiner zweiten Liga.
Genau das. Aber Tommy, das ist das Problem. Ihr steigt ja dann bald wieder auf und seid dann in der bösen ersten Liga unterwegs.
Ja, Hauptsache keine Fahrstuhlmannschaft. Das macht mein Herz nicht mit.
Ja,
also,
das
ja ist, aber eigentlich ist geil, ne? Also wenn, glaub, du permanent irgendwie auf und, wenn du permanent Auf- und Abstiege hast, also was ist das für ein geiles Fußballer-Fanleben, ne? Also,
ja, habe ich Erfahrung von meinen Köln-Fans, die, als ich mit Werder Bremen abgestiegen bin, mir meinten, Nico, glaub mir, das ist nicht so schlimm, wenn du das viermal durchgemacht hast, irgendwann ist egal.
Ja, aber also du spürst dich wieder, Tommy. Also dann naja, ist du, bist du weg aus dem Einheitsbrei.
Ja, ich habe, ist ja nicht mein erster Abstieg und es wäre auch nicht mein erster Aufstieg. Es wäre mein dritter Aufstieg, glaube ich. Was ich ja durchaus meine, das meine ich ernst. Ich glaube, dass wenn ich mit Hertha BSC aufsteige, habe ich mehr Emotionen, als ein Bayern-Fan lange hatte. Also das ist ja, ne, das ist ja gar nicht vergleichbar. Ich meine, in der Meisterschaft freuen die sich ja verständlicherweise fast gar nicht mehr. Die können ja eigentlich nur noch die Champions League gewinnen, um so richtig abzugehen. Insofern, das ist schon geil. Also aus Fansicht ist ein Aufstieg, glaube ich, vergleichbar mit einer Meisterschaft.
Wer wird Meister? Abseits von Bayern sind ja meistens irgendwie sehr gut geölte Maschinen, die auch Meister werden. In der zweiten Liga, wenn wir auf die letzte Saison schauen, ich meine, der erste FC Köln, der hat trotzdem vorne hinten geknallt die ganze Zeit. Ich meine, die haben den Trainer nochmal, Struber, kurz zur Saisonende entlassen. Und trotzdem hat es am Ende zum Aufstieg gereicht. Aber das ist ja keine runde Geschichte. Und auch beim HSV, man darf nicht vergessen, auch da Trainerentlassung, Spielerprobleme, wer kommt, wer bleibt. Ne? Und dann machen wir es mit dem neuen Trainer bis zum Saisonende weiter. Fanaktionen. Also selbst bei Aufsteigern ist es nicht so wie bei einem deutschen Meister, wie bei Bayer Leverkusen, dass man sagen könnte, ja, wir haben fast eine perfekte Saison gespielt, war alles super. Ohne Niederlage sind wir hier durchgegangen. Nee. Selbst bei den Aufsteigern der zweiten Liga knallt es meistens überall.
Trotzdem ist das, und das ist ja die bittere Erkenntnis, der einzige Weg, wie du nochmal eine Schale in die Höhe recken kannst, Tommy.
Eine Salatschüssel, wie wir sagen. Ist ja gar keine Schale. Eine Schüssel. Schüssel. Nico,
ja?
Darf ich noch mal kurz off-topic sprechen? Zwei Sachen.
Ja, ich war eigentlich durch, aber wenn du noch eins hast.
Ich habe noch zwei Sachen. Zum einen, ich hatte euch ja beim letzten Mal, das wollte ich euch nicht vorenthalten, ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich mit Oliver Kahn gedreht habe oder im Begriff war zu drehen. Jetzt habe ich das hinter mir. Zwei Erkenntnisse. Ultra geiler Typ, ja. Also der kann spielen. Also nicht, ich meine nicht Fußball, ich meine vor der Kamera. Und er hat Humor. Folgendes hat sich zugetragen. Wir waren im Studio, da kam der Kameramann und meinte, Herr Kahn, Sie als alte Karlsruher Legende, ich bin ein Riesenfan. Ja, darf ich ein Foto machen? Ich bin ein Riesenfan, ich komme nicht aus Pforzheim. Und er guckt ihn so an und sagt, ja, Karlsruhe ist ja nicht Pforzheim. Stille im Studio, hat einfach nichts mehr gesagt. Der kam auch 10 Minuten eher tatsächlich, weil er gesagt hat, naja, in meinem Alter braucht man länger in der Maske. Fand ich auch geil. Also
hat er denn das Foto gemacht?
Ja klar, der hat das Foto gemacht.
Gut,
das wäre das Geilste gewesen, wenn er weggelaufen hätte, einfach stehen lassen.
Nee, mit Pforzheimer mache ich keine Fotos. Nee, wir haben ja so einen Chat. Also wir haben jetzt schon mehrmals unseren Chat angesprochen und da seid ihr ja alle nicht drin. Vielleicht laden wir euch alle mal ein. Keine
Ahnung. Nee, wir laden niemanden davon ein. Wenn ihr mit uns chatten wollt, macht diesen Kanal bei Campfire auf.
Ah,
Konstantin.
Ja, genau, voten.
Voten, dann habt ihr einen Kanal mit uns und dann sind wir auch aktiv mit euch dabei. Kai Rippe wird an erster Front der Community-Host werden, der jeden Tag mit euch
der
kommunizieren
Mod,
wird.
Der
wenn
Mod.
Ihr das wollt.
Ja. Nee, Kai ist ja auch zuständig für unser Patreon, was keiner kennt, wo man dann auch Intim-Talk mit Rippe machen kann.
Was ist denn hier auf einmal für ein Vibe am Start? Ihr unterschätzt so ein bisschen meine Social-Media-Skills, Freunde. Also,
nee, du kannst
deinen Computer einschalten.
Ja, wir waren nicht gerade so sicher, ob du noch bei uns bist, deswegen müssen wir gucken, ob du da bist. Aber Tommy hat noch ein Thema.
Ich wollte was sagen, genau. Und da hattest du ja drüber gesprochen. Wir hatten über, wie sich Vereine umbenennen und irgendwie uns die Links hin und her geschickt. Und hast du gesagt, naja, aber wer kümmert sich denn endlich mal um den KFC Uerdingen und rettet den? So. Und also entweder sind auf die Idee schon 1000 andere gekommen und ich bin ein völliger Idiot. Oder es liegt so auf der Hand, dass es niemand dran gedacht hat. Ich meine, KFC natürlich. Das ist doch völlig klar, wie einfach kannst du dir denn besser noch als Red Bull deinen Namen in den Verein reinschmuggeln. Ich habe euch gerade mal, das posten wir nachher auch nochmal, ich habe euch mal das Logo geschickt und ich schwöre euch, also du bist dann bei FIFA, dritte Liga ist auch bei FIFA. Ne?
Die
also
sind in der fünften Liga.
Ja genau, dann bist du bald, wenn du eingestiegen bist bei EAFC, so. Und außerdem kannst du natürlich das Trikot irgendwie so machen und geil. Und es ist natürlich der Mediawert, ja, dieser Schlagzeile, deinen eigenen Verein zu haben. Und ich schwöre euch bei, ich wollte jetzt sagen, bei Gott, bei allem, was mir wichtig ist, wir würden in 10 Jahren, werden unsere Kinder sagen, ja klar, die spielen ja gegen KFC Uerdingen. Das ist ja völlig klar, das klingt ja jetzt schon geiler. Ja, KFC Uerdingen. Fun Fact, es gibt in ganz Uerdingen keinen einzigen KFC, ich habe das gegoogelt. Und auch da, Fun Fact, google das mal. Ein KFC in Uerdingen. Das ist relativ schwer zu googeln, weil du ganz komische Ergebnisse
hast. Hast du Uerdingen gegoogelt?
Ja.
Es ist Krefeld, also Krefeld, weißt du.
Ja, ich weiß. Es gibt trotzdem da kein KFC.
Ich bin ja beruflich immer mal in Krefeld. Es ist,
warum? Welcher von den Berufen bringt dich nach Krefeld?
Ja, er sitzt da im offenen Vollzug.
Gibt's da, ja, genau. Mein Bewerbungshelfer ist aus Krefeld. Da gibt's ein Studio, wo häufig Sendungen gemacht werden. Und die Football-Nationalmannschaft trägt aktuell ihre Spiele auch in der Grotenburg aus. Wieder im Oktober, wir bringen 25. bis 28. Oktober Football-Europameisterschaft in Krefeld, in der Grotenburg im KFC Uerdingen Stadion. Ich habe gerade auch noch mal bei KFC Uerdingen, weil du das ja auch bei uns im Chat gepostet hast, habe ich schnell mal einfach KFC Uerdingen eingegeben. Ich wusste ja, die mussten sich letztes Jahr aus der Regionalliga West zurückziehen, obwohl es da zeitweilig ganz gut lief. Und dann steht hier in so einem Artikel drin, es gibt wieder einen Machtkampf und anscheinend hat der Vorstand hat an irgendeinem Abend die Geschäftsstelle vom KFC Uerdingen verlassen, das sogenannte Gelbe Haus, was ja zu KFC auch irgendwie vielleicht eventuell passen könnte. Und dann haben anscheinend Teile der Freunde und Förderer in Schlüsseldienst gerufen, sind eingestiegen in die Geschäftsstelle und haben alle Schlösser ausgetauscht.
Oh, das ist ein guter Call.
Aber Kai, lass uns doch jetzt mal. Nicht nur Kai, wir vier. Ich meine, wer, wenn nicht wir vier? Das A-Team des Sportbusiness. Wir werden das jetzt anleiern. KFC wird der neue Inhaber, ich gehe so weit, Inhaber vom KFC Uerdingen. Wenn das einer schafft, dann wir. Lass uns doch jetzt mal die Strippen ziehen.
Dann machen wir als erstes erstmal Product Extension Team in der Border League oder in der Kings League. Dann wird richtig YouTube erobert. Also wir bringen das Ding groß raus. Dann werden Dokus gemacht, wie der Grotifant halt auf einmal dann zum Hähnchen wird. Also ich habe da einige Fantasien.
KFC Uerdingen, Leute, das ist doch ein No-Brainer. Allein das Trikot, das wird doch jeder tragen. Das wird Popkultur. KFC Uerdingen, Wahnsinn.
Find ich einen sehr, sehr starken Case. Nimm den gleich mal mit.
Ja. Sehe ich dann nächste Woche bei Serviceplan.
Ja, das ist aber jetzt auch so der Lackmustest, ob eventuell Verantwortliche von KFC oder auch von den gegnerischen Marken im Fastfood-Business, ob irgendjemand von denen, von den Verantwortlichen unseren Podcast hört. Wenn das so sein sollte, sollte derjenige, der KFC-Geschäftsführer von irgendeiner Franchise, auf campfire.fm abstimmen.
So.
Und seine Unterschrift geben, da wir dort dann sind, die Community verbreitern. Wenn wir nämlich dann der Vereinsvorstand von KFC Uerdingen sind und den Verein aus der Oberliga Niederrhein im Übrigen, in die zweite Bundesliga führen, um dann im Aufstiegskampf Hertha BSC ein Bein zu stellen in der Saison 2030-31, dann müsst ihr erstmal uns bei Campfire unterstützen.
In diesem Sinne.
Schönes Schlusswort.
Geht alle auf den Link, den jeder von uns teilen wird. Stimmt ab, wenn ihr Bock habt auf eine Community mit uns und Community-Host Kai Rippe an der Front, der dafür sorgen wird, dass ihr alles über diesen Podcast erfahren könnt und auch diskutieren könnt. Denn es wird eine neue Folge geben, ziemlich sicher bald. Wann, finden wir noch raus. Aber sie kommt, denn wir hören nicht auf. Denn wir sind da für euch, für die Community. In diesem Sinne, schöner neuer Fußball, bis bald.
KFC Uerdingen.